Der zweite wissenschaftliche Vortrag konzentriert sich jetzt auf einen der mächtigsten Player in Sachen Meinungsmacht und Meinungsbildung im Netz, nämlich Facebook. Und Professorin Dr. Birgit Stark vom Institut für Publizistik an der Johann-Gutenberg-Universität in Mainz hat dazu in Kooperation mit der Landesanstalt für Medien NRW ein Forschungsprojekt durchgeführt und wird uns jetzt, ich glaube, es ist sogar die Premiere für die Ergebnisse, zum ersten Mal öffentlich eben diese Ergebnisse hier und jetzt vorstellen. Frau Stark, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Schneider. Ich freue mich, dass ich hier zum ersten Mal in der Öffentlichkeit die Ergebnisse oder Teilergebnisse unserer Mehrmethodenstudie präsentieren kann und darf. Ich kann auch anknüpfen an diesen Differenzierungsprozess. Moment. An diesen Prozess, an die Idee, den Meinungsbildungsprozess wirklich in verschiedene Stufen oder Komponenten, Bausteine quasi zu entschlüsseln und damit eigentlich auch die Wirkungsperspektive aufzudröseln und viel, viel besser darstellen zu können, was passiert denn da, welche Wirkung oder welche Einflüsse kann denn Facebook wirklich haben. Wir haben vielleicht vorweggeschickt, wir haben eine themenbezogene Meinungsbildung erhoben, das heißt, das stelle ich Ihnen gleich vor, eine Tagebuchstudie durchgeführt, nämlich 14 Tage lang Menschen befragt, täglich, wo sie angeben sollten, was denn eigentlich die wichtigsten politischen Themen für sie heute waren und über welche Quellen sie sich informiert haben und im Anschluss daran natürlich immer wieder noch, was heißt es für dieses Thema, wie haben Sie dieses Thema wahrgenommen und wie ist das Meinungsklima zu diesem Thema wahrgenommen werden, das stelle ich Ihnen gleich im Anschluss vor. Was ich getan habe, um meinen Vortrag zu strukturieren oder um auch die öffentliche Diskussion und die Regulierungsperspektive vielleicht hier zu unterstützen, ich habe die zwei großen Metaphern aufgegriffen, nämlich die Filterblase und die Echokammern. Das sind die Begriffe, die in die Diskussion öffentlich strukturieren und die aber in der öffentlichen Diskussion sehr undifferenziert teilweise benutzt werden und auch gar nicht getrennt werden. Und Sie werden es gleich sehen, ich werde diese Begriffe auseinandernehmen und ich werde eigentlich die Filterblase als Voraussetzung für die Echokammer definieren, weil im Prinzip muss erstmal ein Punkt passieren, um überhaupt in eine Echokammer zu kommen. Man muss sich nämlich wirklich in diese Filterblase hineinbewegen und sondieren und eigentlich immer enger werden in diesem Informationsrepertoire. Und ob das passiert, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber anfangen möchte ich mit einem Zitat, das ist mir in Vorbereitung zu diesem Vortrag untergekommen und ich fand, das passt sehr gut. Jutta Almendinger in einem Interview gesagt, in einem Zeitungsinterview über die Vermächtnisstudie, eine andere große repräsentative Studie, wo es eigentlich um die Stimmungslage der Deutschen geht. Und da sagt sie explizit, manche reimen sich angesichts der heftigen und angstgeprägten öffentlichen Debatte ihre eigenen Geschichten zusammen. Ich habe es ausgewählt, weil vorkommt dieses Reimen, da haben wir schon mal, was eigentlich Meinungsbildung alles ist. Es ist nämlich wirklich ein Prozess, der aus ganz vielen Komponenten besteht. Und dieses Reimen hat auch viel ganz damit zu tun, mit dieser öffentlichen Debatte, wie eigentlich das Meinungsklima und die Wahrnehmung des Meinungsklimas uns hier beeinflusst. Also das, was wir denken, was die anderen über dieses Thema denken oder was die sogenannte Öffentlichkeit denkt. Meinungsbildung, damit sind wir wirklich beim Thema, nämlich zu sagen, was beeinflusst, also wenn wir bewerten möchten, welchen Einfluss Facebook oder andere Intermediäre auf die Meinungsbildung haben, müssen wir natürlich sagen, was beeinflusst denn überhaupt die Meinungsbildung? Wir müssen betrachten, welche Einflussfaktoren. Und wir haben einen wichtigen Einflussfaktor gerade gehört, nämlich wirklich die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung, des Meinungsklimas. Aber ganz zentral neben diesem Faktor sind natürlich die Wahrnehmung über die Medien, über ein bestimmtes Thema. Das heißt, externe Informationsquellen, da erfahren wir eigentlich, was darüber diskutiert wird, welche Fakten überhaupt relevant sind. Und wichtig neben den wirklichen Medien sind natürlich auch unser soziales Umfeld, nämlich die Personen, mit denen wir Tag für Tag zu tun haben. Was denken denn unsere Freunde, Bekannte und Verwandte? Und näheres und weiteres soziales Umfeld beeinflusst uns da ganz stark in der Meinungsbildung. Und darüber hinaus aber natürlich auch Persönlichkeitsmerkmale, nämlich was bin ich denn eigentlich für ein Mensch, was habe ich für eine Persönlichkeitsstärke, was für ein Interesse habe ich jetzt an politischen Themen oder überhaupt an Nachrichten. Im Internet verändert sich dieses Meinungsbildungsthema ein bisschen oder nicht ein bisschen, eigentlich ganz stark, nämlich neben dieser Angebotsvervielfachung, also dass wir wirklich eine Expansion haben von den vielen Quellen, die es im Netz gibt. Damit erhöht sich natürlich auch die Zahl der möglichen Quellen, über die ich Meinungsklima wahrnehmen kann. Und es verändert sich natürlich auch die Darstellung der politischen Inhalte. Wir haben jetzt viel, viel mehr politische Inhalte in jeglicher Form und Art, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben, das ist auch schon angeklungen beim Vorredner, natürlich die ganz eigenen Kommunikationsräume, und um die soll es ja heute gehen, nämlich die sozialen Netzwerke, die eigentlich die Art und Weise verändert haben, auch wie wir miteinander kommunizieren. Und wenn man da die Regeln anschaut, dann gibt es bestimmte Grundmechanismen, die natürlich dazu führen, dass diese Meinungsbildungsprozesse sich verändern. Und dazu gehört natürlich die Anonymität. Also wir kennen eigentlich gar nicht oft die Personen, die sich da äußern, die irgendwas sagen, manchmal ganz böse Dinge aussprechen oder vielleicht auch manchmal ganz nette Dinge sagen. Das heißt, die Anonymität ist ganz wichtig. Dann das Netzwerk selber, also sprich, wie ist unser Freundeskreis auf Facebook eigentlich aufgebaut? Also mit wem haben wir uns da eigentlich verlinkt, vernetzt, und wer umgibt uns in diesem Netzwerk? Und natürlich auch die sozialen Empfehlungen. Also das, was Jan Schmidt gesagt hat, wir sehen ja, was andere bewerten. Wir sehen, wie andere kommentieren. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir sehen eigentlich, wie die, wie jetzt unsere Freunde oder Bekannte oder auch entfernte Bekannte darüber denken. Und auch die Tonalität spielt eine große Rolle. Es ist viel, viel emotionaler geprägt. Also nicht nur irgendwie rein auf die harten Fakten bezogen. Das heißt, daraus ergibt sich eigentlich eine andere Rezeption und auch eine andere Wirkung. Und das ist genau die große Frage, dass wir versuchen, diese anderen Wirkungsweisen stärker rauszufinden. Aber die Effekte nochmal auf die Filterblase an sich kann ich ganz kurz machen. Also das ist der Effekt, der eigentlich am stärksten in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen wird, von Eli Pariser schon vor Jahren eigentlich benannt, das persönliche Informationsuniversum, das sie online bewohnen, einzigartig und nur für sie aufgebaut von den personalisierten Filtern, die das Web jetzt antreiben. Also das heißt, ich habe auf der einen Seite, das habe ich hier, diese unbewusste technologische Auswahl, algorithmenbasiert, haben Sie schon gehört. Im Endeffekt kommt raus, personalisierte, maßgeschneiderte, häppchenweise Information, die auf Ihre Interessen angepasst wird und die sich auf die Themensuche der vergangenen Zeit quasi bezieht. Aber wir haben auch hier, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir haben eine bewusste individuelle Selektion. Und das bedeutet, eigentlich haben Sie als Person auch ganz viel Einflussoption, weil je nachdem, wie hoch der Anteil in Ihrem Informationsrepertoire ist, in Bezug auf diese algorithmenbasierte Information, unterscheidet sich der Einfluss von diesen Informationsintermediären, weil je nachdem, wenn Sie in der Freien, also im Prinzip können Sie aus einer ganz, ganz großen Zahl von Quellen auswählen, und Sie können auch dieses Informationsrepertoire natürlich sehr vielfältig gestalten. Aber im Endeffekt, aus diesem Zusammenspiel von dem, was Sie wirklich selber auswählen und wie viel personalisierte Dinge Sie quasi reingeben, ergibt sich dieses individuelle personalisierte Nachrichtenmenü. Im Extremfall, wenn wirklich nur personalisierte Inhalte vorkommen, dann wäre es wirklich eine Filterblase, die algorithmenbasiert funktioniert. Aber wie gesagt, das wäre der Extremfall, und man hätte diese einzelnen Filterblasen, und in der Fortführung in diesen einzelnen Filterblasen, das ist die Fortführung, nämlich der Echokammern-Effekt, Kommunikationsumgebungen, in der Person ihre eigene Meinung immer wieder als Echo zurückerhalten. Also wir sagen in der Kommunikationswissenschaft dann konsonante Meinungen, gruppendynamische Prozesse, die ablaufen. Im Prinzip diese Metapher von dem Kommunikationsraum, alle rufen dasselbe hinein, Echo wird lauter und es kommt zu einer Meinungsbestätigung. Und das ist das, was eigentlich jetzt so im kleinen Rahmen oft von Journalisten nachgewiesen wurde, indem sie den Newsfeed von Facebook manipuliert haben oder versucht, in Selbsttests mit einem Pseudo-Account zu manipulieren. Und das sieht man eigentlich ganz schnell, wenn man extrem liked und bestimmte Seiten eben favorisiert und das wirklich zuspitzt, dann ist man ganz schnell in dieser Meinungsverstärkung, dass man wirklich dann immer nur die vergleichbaren Meinungen hört, seine eigenen Meinungen. Und es zu einer Polarisierung kommt. Und wenn man das Bild fortführt, ist es dann auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eigentlich eine Polarisierung über die Gesamtgesellschaft, indem diese einzelnen Filterblasen, in denen sich bestimmte Bevölkerungsgruppen bewegen, dann eben zu einer Radikalisierung oder Polarisierung kommen kann. Was heißt es jetzt für unsere Studie? Wir haben jetzt eben, um diese Effekte nach oder überhaupt empirisch nachweisbar zu machen, man muss sagen, es ist extrem schwierig, weil Facebook lässt uns ja nicht reinschauen in den Algorithmus. Das bedeutet, man muss sich andere Methoden bedienen. Und auch die kommunikationswissenschaftlichen empirischen Ergebnisse sind bislang widersprüchlich, ob man diese Blasen und diese Echokammern wirklich belegen kann. Aber was wir jetzt getan haben für unsere Studie, wir haben diesen Meinungsbildungsprozess in die einzelnen Bausteine zerlegt und sind hergegangen, auf welcher Ebene können denn Effekte überhaupt entstehen. Und da ist zum einen die Themenvielfalt, nämlich das allererste, was passieren muss, um überhaupt sich eine Meinung über ein Thema bilden zu können. Sie müssen von diesem Thema Sie müssen das Thema erstmal wahrnehmen, Sie müssen dieses Thema erstmal die Wichtigkeit einschätzen können, Sie müssen von diesem Thema erfahren. Die zweite Komponente, das ist jetzt ein idealtypischer Prozess, der vielleicht zeitlich auch so abläuft. Sie müssen Fakten über dieses Thema sammeln. Sie müssen wissen, welche Akteure spielen eine Rolle, was ist überhaupt zentral für dieses Thema. Und das ist quasi die Faktenvielfalt. Und in der dritten Stufe, idealtypisch, dann kommt es in Abwägung verschiedener Positionen, verschiedener Themenstandpunkte, die Sie erfahren haben, und in Abwägung dieser Fakten auch zu einer eigenen Meinungsbildung, in Abwägung mit den anderen Einflussfaktoren, die ich Ihnen schon genannt habe. Also darum geht es auch, wie Sie diese Meinungen und Positionen in den Medien dann wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Hier unten sehen Sie jeweils quasi die Wirkungseffekte, die Themenvielfalt, die Faktenvielfalt und die Meinungsvielfalt kann beeinflusst werden. Gut, das waren quasi unsere leitenden Forschungsfragen für das Projekt, für die Tagebuchstudie, die wir hier präsentieren, nämlich zu fragen, auf welchen Stufen des Meinungsbildungsprozesses lassen sich Einflüsse von Intermediären nachweisen. Also, und da haben wir ganz konkret gefragt, für die Nutzung von Facebook als Informationsquelle zu einem weiteren oder zu einem engeren wahrgenommenen Themenspektrum, also quasi die erste Stufe, diese Themenwahrnehmung aus der Agenda-Setting-Forschung. Und dann die zweite Stufe, fühlen sich die Nutzer, die Facebook als Informationsquelle verwenden, auch besser informiert. Das ist die Faktenebene, die konnten wir nicht im Detail themenspezifisch auf der Faktenebene abfragen, aber in der subjektiven Einschätzung, wie sicher ist man sich seiner Meinung und wie gut fühlt man sich wirklich jetzt persönlich informiert. Die Meinungsbildung, die Echokammern, da waren die spezifischen Forschungsfragen, werden Themen über Facebook dann als kontroverser wahrgenommen als über andere Informationsquellen oder wie hängt dies mit der Polarisierung und in der Folgefrage dann, wie hängt dies mit der Polarisierung der eigenen Position zusammen? Also sprich, wie kontrovers nimmt man zum einen das Thema wahr und wie kontrovers oder wie polarisiert ist dann seine eigene Meinung in der Wahrnehmung? Unser Untersuchungsdesign, ich habe es gesagt, das war eine Mehrmethodenstudie und auf was wir uns jetzt hier beziehen, ist die Tagebuchstudie. 14 Tage lang über ein Online-Access-Panel Menschen befragt, 355 Personen, repräsentativ für die deutschen Online-Nutzer gemäß Alter, Geschlecht, Bildung und die Facebook-Nutzung. Also wir haben eine Zweiteilung der Stichprobe, eben eine Gruppe ist wirklich sind in der strengen Definition Facebook-Nutzer, die andere nicht. Befragt im September 2016 und Sie müssen sich so vorstellen, die haben quasi täglich diesen Link zu dem Fragebogen bekommen, wo sie ihre zwei wichtigsten politischen Themen, die sie heute wahrgenommen haben, angeben konnten und in der Folge zu diesen Themen bezogen, zu diesen Nennungen haben wir dann eben Folgefragen gestellt mit, worüber haben sie sich denn, über welche Informationsquellen haben sie sich informiert, wie haben sie dieses Thema wahrgenommen und in der Folge, wie haben sie das Meinungsklima dazu wahrgenommen und wie schätzen Sie Ihre eigene Position zu diesem Thema ein? Das waren so die wichtigsten Folgefragen zu diesen Themenabfragen. Wir können jetzt das Ergebnis, ich gehe zweiteilig vor, nämlich zuerst mal gucken auf die Suche nach den Filterblasen, nämlich jetzt wirklich mal die Rolle der Intermediäre in diesem Informationsprozess anzuschauen, in den Repertoires anzuschauen, um dann überhaupt zu sagen zu können, wie wichtig ist denn die Relevanz von den Informationsintermediären und wie weit geht, also gibt's überhaupt sowas wie eine Filterblase? Und hier sehen Sie alle folgenden Charts auch, sehen Sie, basiert auf den Themen Nennungen, sprich auf der Zahl der Nennungen, die über diese 14 Tage hinweg kamen, hier zugespitzt auf die sehr wichtigen und eher wichtigen Informationsquellen, quasi das Muster der Informationsnutzung über diese einzelnen Themen, die genannt wurden. Das war eine Vielzahl von Themen. Sie sehen es gleich noch im Detail. Und Sie sehen auch, dass ganz vorne, nämlich eben fast 70% der Nennungen fallen auf Offline-Medien. Und dann kommen die Internetquellen, fast 60%. Und dann kommen die persönlichen Gespräche. Das heißt, eigentlich direkt gefragt, über welche Themen man sich heute täglich informiert hat, über welche Quellen zu den politischen Themen, zu den wichtigsten, sind es die Offline-Medien, das Internet und dann die persönlichen Gespräche, die zentral sind. Wir haben dann in der Folge, das sieht man jetzt hier nicht mehr so, also der zweite Teil differenziert dann, was eigentlich im Netz relevant ist an Quellen. Und da sehen Sie die klassischen traditionellen journalistischen Angebote nach, Nachrichtenmagazine online, Tageszeitungen online, TV-Radioanbieter online und dann kommt die Suchmaschine Google mit 34% und dann kommt Facebook mit 18%. Und im letzten Drittel sehen Sie die restlichen wichtigen Informationsquellen im Netz, Wikipedia, YouTube und Twitter. Das bedeutet, dass für die Themenwahrnehmung, für die wichtigsten politischen Themen, so wie wir sie abgefragt haben, Facebook hier es hat eine Bedeutung im Informationsrepertoire, aber eine jetzt in der Gesamtabfolge im letzten Drittel. Und wenn man das jetzt betrachtet, das ist jetzt über alle Themen hinweg, das könnte ich jetzt über ganz viele verschiedene spezifische Themen aufzeigen, das Muster bleibt gleich, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und die Dominanz, die Relevanz von Facebook, die variiert ganz leicht, die variiert im Schnitt so über 20%, aber sie wird nie höher. Das bedeutet, Facebook ist nie in diesem Informationsrepertoire nicht die einzige Informationsquelle und auch nicht die Hauptquelle. Das ist die erste wichtige Erkenntnis. Und wenn man jetzt guckt, inwieweit Facebook wirklich diese Wahrnehmung, also wir sind jetzt auf der ersten Stufe der Themenwahrnehmung beeinflusst, dann kann man sehen, Sie sehen hier in den Spalten eben die Themennennung, für die Facebook eine wichtige Informationsquelle war und auf der anderen Seite in der Gegenüberstellung die Facebook keine wichtige Quelle war, eine unwichtige Informationsquelle. Und da sehen Sie, zentral waren also für uns die Top-Themen generell in der ganzen Befragung waren Flüchtlinge, AfD und Angela Merkel zum Zeitpunkt September 2016. Da sehen Sie Flüchtlinge und AfD, bei beiden Gruppen gleiche Rangreihe. Und Sie sehen die hier ganz schwach grau markierten Themen. Die variieren dann in der Reihenfolge leicht, aber da gibt es dann eben Unterschiede. Und Sie sehen ganz unten hier im letzten Teil Themen, die sich dann wirklich unterscheiden, je nachdem, ob Facebook eine wichtige Informationsquelle war oder eine unwichtige Informationsquelle. Und da sehen Sie zum Beispiel in das Themenrepertoire kommen dann Themen, sowas wie politische Wahlen, die nur bei den Menschen, die eben Facebook als Informationsquelle für wichtig einstufen, eine Rolle spielen im Vergleich zu den Leuten, die nicht wichtig finden. Also hier eine gewisse Themenprägung über die Wichtigkeit. Dann sind wir den nächsten Schritt gegangen, nämlich zu fragen, wie sieht es mit der subjektiven Informiertheit aus? Also sprich, wo fühlt man sich jetzt eigentlich besser informiert, mit welchen Quellen? Und das haben wir versucht, in einem statistischen Gesamtmodell zu rechnen, wo man die Einflüsse bündelt von verschiedenen Faktoren, nämlich nicht nur die Informationsquellen anzuschauen, sondern natürlich auch zu schauen, die Faktoren, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe, inwieweit Persönlichkeitsstärke oder inwieweit das politische Interesse eine Rolle spielt. Okay, ich hoffe, das hört gleich auf. Und was sieht man? Man sieht, also die Faktoren, die eigentlich die subjektive Informiertheit am stärksten beeinflussen, bei den Informationsquellen, auf der Seite der Informationsquellen sind es die persönlichen Gespräche und die Offline-Medien, aber auch Facebook und die Online-Rundfunkangebote. Aber gleichzeitig haben auch politisches Interesse und das Informationsbedürfnis eine ganz große Rolle, spielen auch eine ganz große Rolle. Sie sehen hier zum Beispiel auch einen negativen Effekt von Google. Ganz klar dadurch erklärbar, dass eigentlich man ruft Google zielgerichtet auf, wenn man eigentlich sich noch wenig informiert hat und eigentlich das große Orientierungsbedürfnis hat oder Informationsbedürfnis und eigentlich ist, und das spiegelt sich in dieser negativen Korrelation wieder. Gut, kurzes Zwischenfazit. Was wissen wir jetzt über diese Filterblasen, wenn wir jetzt das Informationsrepertoire anschauen und die Themenwahrnehmung und die subjektive Informiertheit? Wir haben gelernt, was andere Nutzungsstudien auch zeigen. Das regelmäßig genutzte Informationsrepertoire ist generell sehr breit. Je nach konkretem politischem Thema variiert die Bedeutung von Facebook als Informationsquelle. Facebook ist eine Zusatzquelle und nicht die alleinige oder hauptsächliche Informationsquelle. Das heißt, die Nutzung von Facebook führt auch weder zu einem engeren oder noch zu einem breiteren wahrgenommenen Themenspektrum, verändert aber teilweise diese wahrgenommene Wichtigkeit von Themen. Das bedeutet, je nachdem, was im Newsfeed aufgezeigt wird, kann ein Thema dann wirklich präsenter sein in der Wahrnehmung der Nutzer und andere eben nicht. Nutzer, die Facebook als Informationsquelle verwenden, die fühlen sich besser informiert, aber wichtig sind auch immer die wirklichen Persönlichkeitsmerkmale, also ihr politisches Interesse, ihr Nachrichteninteresse. Also immer in der Gesamtheit dieses Einflusses muss man differenzieren, welche einzelnen intervenierenden Variablen jetzt wirklich eine Rolle spielen. Das heißt, also auf der Ebene kommt man eigentlich zum Ergebnis, die Voraussetzungen für Filterblasen aus Sicht der Informationsrepertoire sind nicht gegeben. Und das bedeutet einfach, dass, wenn Sie sich an das Chart erinnern, die Filterblase, der Anteil dieser algorithmenbasierten Informationsvermittlung ist ja nicht ausschließlich. Er ist nicht so extrem, dass man sich ausschließlich über algorithmenbasierte Plattformen informiert, die dann diese Filterblase so stark aufbauen könnte, dass man wirklich sich komplett abkapselt, sage ich jetzt, in diesen Informationskonkurrenz. Aber Facebook beeinflusst auch die Wichtigkeit der Themen. Ein Schritt weiter auf der Suche nach den Echokammern, da war relevant, kurz zur Erinnerung, die wahrgenommene Kontroverse eines politischen Themas und die eigene Positionierung zu diesem Thema. Und da, wenn man die erste Frage betrachtet, welche Informationsquellen beeinflussen die wahrgenommene Kontroverse von einem Thema, es sind ja auch wieder Gesamtmodelle, die wir gerechnet haben, und das ist jetzt ganz vereinfacht unsere Ergebnisdarstellung. Offline-Medien lassen die Themenwahrnehmung weniger kontrovers werden, und auf Facebook ist es ein entgegengesetzter Effekt. Das heißt, durch Facebook steigt der Eindruck von Polarisierung, das heißt, man nimmt ein Thema kontroverser wahr. Aber auch hier gibt es andere Variablen, die eine Rolle spielen, nämlich diese Persönlichkeitsmerkmale und das Informationsbedürfnis spielen auch eine große Rolle, aber der Effekt für Facebook ist nachweisbar. Wie extrem lassen dann die verschiedenen Informationsquellen die eigene Positionierung zu so einem Thema werden? Da haben wir das Ergebnis gefunden, Offline-Medien führen zu moderateren Meinungen, also, und Gespräche zu extremeren. Die Intermediäre sind auf der Basis dann, haben nicht mehr den wirklich entscheidenden Einfluss. Das war auch deine Einschätzung eigentlich in der persönlichen Einschätzung. Also auf der letzten Stufe differenziert sich das aus, und die Persönlichkeitsmerkmale, auch wieder das Orientierungsbedürfnis, also, und auch die politische Einstellung links, rechts, die spielen dann eine wirklich große Rolle. Was heißt es jetzt? Was bedeutet es jetzt? Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Also für die Meinungsbildung im Netz. Es ist ein komplexer Wirkungszusammenhang, davon können wir ausgehen. Aber wenn man es jetzt auf diese Metaphern runterbricht, dann heißt es, dass diese Voraussetzungen für die Filterblasen, für die breite Masse nicht gegeben sind, weil dieser Anteil der algorithmenbasierten Information in diesem Informationsrepertoire nicht ausschließlich ist. Er ist relevant. Das ist ganz klar, aber er ist nicht immer zentral und er variiert themenabhängig, ganz klar. Und was ich jetzt nicht dargestellt habe, man muss sagen, Facebook-Nutzung ist auch nicht immer hauptsächlich politisch, nur politisch ausgerichtet. Da ist natürlich eine ganz große Unterhaltungskomponente mit dabei. Das heißt, die Voraussetzung für die Polarisierung ist aber gegeben, nämlich indem man diese indirekten Effekte anschaut. Und dazu gehört das mit der kontroversen Wahrnehmung von Themen, spielt eine ganz große Rolle. Und was ich jetzt nicht im Detail zeigen kann, aber diese indirekten Effekte auch durch die Beobachtung des Meinungsklimas, also das, womit ich eingestiegen bin, nämlich das, was eigentlich die Öffentlichkeit denkt, was die anderen denken, was die breite Mehrheit denkt. Das ist ganz wichtig, und das können wir auch im Detail zeigen, nämlich dass diese veränderte Wahrnehmung des Meinungsklimas, man denkt, man wäre dann in der Mehrheitsmeinung, also das ist auch ein Effekt, den wir nachweisen konnten. Das ist ein indirekter Effekt, der dann eben zu diesen zu einem Multiplikatoreffekt führen kann und zusammengenommen mit dieser veränderten Themenwahrnehmung natürlich ein gewisses Einflusspotenzial wiedergibt. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, das erleben wir eigentlich Tag für Tag, nämlich so eine Art Aufmerksamkeitsspirale, wenn dann die klassischen traditionellen Medien Themen aufgreifen, die in Facebook dann plötzlich hochkommen, dann gibt es eine einzelne Stelle steigende Medienaufmerksamkeit, was dann auch zu einer verstärkten Reaktion in der Öffentlichkeit führt. Es entstehen diese ganz schnellen Medienhypes, die sich in sich verstärken. Und da kann es eben passieren, dass dann wirklich sehr irrelevante Themen oder falsche Meinungen oder falsche Themen hochkommen und immer präsenter werden, obwohl sie eigentlich gar keine Relevanz haben. Was heißt es jetzt für die Regulierung? Also im Prinzip kann man keine Entwarnung geben. Plattformanbieter aus der Verantwortung zu nehmen, wäre der falsche Weg. Das ist meine Meinung. Und hätten wir jetzt konkret, hätten wir Filterblasen und Echokammern, muss man ja ganz klar sagen, sind die extrem positioniert, also wären die Extrementwicklungen auf einem ganz langen Entwicklungsweg hin. Und wären wir da schon, dann wäre es eigentlich schon zu spät. Das heißt, das kann nicht der Grund sein, dass jetzt eine wirklich extreme Ausprägung vielleicht nicht vorhanden ist. Aber Facebook ist ein Faktor in der Meinungsbildung. Es gibt diese Multiplikatoreffekte und es gibt, wenn man jetzt diese Themenwahrnehmung auch hernimmt, natürlich dann auch Missbrauchspotenzial, Gefährdungspotenzial. Das wird ja Teil der Diskussion sein auch, durch bewusste Desinformationskampagnen, durch Social Bots, wo dann bestimmte Lügen oder falsche Meinungen, also bestimmte Meinungen nach oben kommen, die dann eben zu spezifischen, zu einer Art Desinformation führen. Das heißt, für die Debatte, also Facebook, wenn man jetzt das in einem ganz breiten Kontext interpretiert, eben auch aus der Nutzungsperspektive, Facebook ist einfach mehr als nur eine Technologieplattform in diesem Informationsrepertoire, in dem klassischen Nachrichtenrepertoire, Nutzungsrepertoire, ist es etabliert, hat eine bestimmte Positionierung erreicht, hat eine bestimmte Position und hat eben in diesem Meinungsbildungsprozess auf bestimmten Ebenen, in bestimmten Komponenten durchaus Einflusspotenzial. Soweit von meiner Seite.
Dr. Stark, bleiben Sie gerne noch auf der Bühne. Herr Dr. Schmidt, Sie darf ich dazu bitten, wenn Sie Fragen haben. Achtung, nicht stolpern. Gut. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte jetzt gerne stellen. Unsere beiden Inputgeber, die extra für Sie jetzt auf der Bühne stehen.
Hier, bitte. Es ist jetzt eine Momentaufnahme interessant, wäre natürlich, ob diese Entwicklung jetzt stattgefunden hat, ein Ende gefunden hat oder ob hier Verstärkungen dann noch zu erwarten sind. Also anders ausgedrückt, ein Stück Entwarnung, aber man weiß ja nicht, hat es erst begonnen und wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren weiter?
Bitte. Ja. Also eine ganz wichtige Frage. Natürlich ist es eine Bestandsaufnahme, also jetzt ein Querschnitt und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber die Erwartung ist ja, dass jetzt die Bedeutung von Facebook in diesem Informationsrepertoire oder von anderen Plattformen, die genauso wieder hochkommen können, das bleibt ja nicht stehen. Also das ist ja ganz klar. Und der Blick in die USA oder in andere Länder zeigt oder auch Langzeituntersuchungen zeigen ja, dass diese Bedeutung von Facebook und von den anderen Intermediären im Informationsrepertoire kontinuierlich zunimmt. Und ob wir jetzt schon hier an dem Level sind, das kann man nicht sagen, aber klar ist, wenn nicht Facebook, wir haben heute Nachmittag darüber gesprochen, dann ist es vielleicht WhatsApp mit anderen Funktionen und mit einer erweiterten Angebotspalette, was ähnliche Funktionen wie Facebook bietet und dann natürlich auch ähnliche Effekte auftreten können.
Mhm. Weitere Fragen, bitte? Mikrofon kommt. Sie können sich auch gerne kurz vorstellen, dann wissen wir, wer die Frage stellt. Danke.
Ja. Mhm. Florian Schuck, mein Name. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie global die Existenz von Echokammern nicht nachweisen können. Das sozusagen eine extreme Ausnahme wäre. Mich würde mal interessieren, ob Sie Erkenntnisse haben, dass bei denjenigen Nutzern, die ausschließlich Online-Medien nutzen, also die sozusagen nicht mehr sowohl Henrik Broder, Klaus Strunz und was weiß ich, und Jakob Aufstein und Dunja Hayali auf der anderen Seite sozusagen, sondern die nur noch immer die einen bekommen sozusagen, ne? Also irgendwie im Facebook-Feed. Durchaus ja aus traditionellen Medien jetzt diese genannten, aber das ist ja das, was bei Facebook dann passiert, dass man nur noch die eine Meinung kriegt. Gibt's das da dann? Also gibt es sozusagen Echokammern unter der Subgruppe derer, die keine Offline-Medien mehr nutzen?
Keine Offline-Medien mehr nutzen, meinen Sie?
Genau.
Also in unserer Stichprobe muss man ganz klar sagen, war das Informationsrepertoire nie so, dass es diese Menschen gab. Also. Und das ist der Punkt. Also es gibt sicherlich Leute, die sich spezialisieren in ihrem Informationsrepertoire und ein engeres Repertoire haben. Aber im Normalfall ist es nicht so, dass man sich nur online informiert. Weil zum Beispiel auch, das ist ja das Ergebnis von der anderen Studie, auch vom Hans-Bredow-Institut, persönliche Gespräche natürlich auch eine ganz große Rolle spielen. Möchtest du da noch was dazu sagen?
Vielleicht nur den Hinweis, ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber ich gehe davon... 1,5 was? Nee, dass es also sicherlich Menschen gibt, die vielleicht in verschwörungstheoretischen Welten leben oder in wirklich sehr extremen politischen Gruppierungen, die das Netz nutzen, dort auch Kontakte zu Gleichgesinnten zu finden, die sie in ihrem näheren Umfeld nicht haben. Und dass es für diese Menschen, vielleicht dann aber auch nur für einen Ausschnitt ihrer sozusagen ihrer gesamten Themenspektrums, dann extrem hilfreich ist, also aus unserer Sicht problematisch, aber aus deren Sicht hilfreich, dass sie im Netz eben diese Echokammern haben, weil die sich, sagen wir mal, in ihrem verschwörungstheoretischen Weltbild bestätigt sehen. Aber ich würde auch vermuten, wie gesagt, ohne es quantifizieren zu können, dass wir davon einem sehr, sehr kleinen Anteil der Bevölkerung sprechen. Das soll nicht heißen, dass das nicht problematisch ist, aber ich glaube, diese Vorstellung, auch Menschen, die viel und dominant das Internet und soziale Medien nutzen, auch die sind, glaube ich, noch nicht so weit, dass die nun wirklich komplett gefangen sind in diesen Echokammern.
Bitte? Dann danach Sie.
Ja, guten Tag. Marie-Theresa Weber vom Bitkom-Verband. Ich habe eine Frage, und zwar: Haben Sie Erkenntnisse, dass die Anzahl der verschiedenen Quellen an Nachrichten oder Informationen durch die Digitalisierung mehr geworden ist als früher? Weil es gibt ja solche und solche Studien, und wir haben auch welche gelesen, dass insgesamt man online ja doch aus verschiedenen Quellen sich informiert, während man früher vielleicht eine Tageszeitung abonniert hatte oder nur die Bild oder vielleicht auch gar keine.
Also jetzt für unsere Studie kann ich sagen, im Schnitt, das haben wir ausgerechnet, 3 bis 4 Quellen, verschiedene Quellen. Und das ist aber ein Mix aus Off und Online. Also das ist ganz klar. Und natürlich hat sich das mit der Zahl des Angebots, also mit der Vervielfachung des Angebots auch erhöht, die Zahl der Informationsquellen. Also das ist ganz klar, ja.
Deckt es, ja. Ihres, okay. Ja. Dann Sie bitte.
Gersdorf, Universität Leipzig. Ich möchte vielleicht mal eine Gegenthese aufstellen, aber nur im Sinne des Advocatus Diaboli. Sind Echokammern überhaupt etwas Problematisches? Die journalistische Arbeit beruht immer auf Selektion. Mhm. Und die Rezipienten, die diese journalistische Arbeit zur Kenntnis nehmen, bewegen sich auch schnell, wenn sie sich einseitig informieren, in Echokammern. Also das ist gar kein ganz neues Phänomen. Die neuen Intermediäre wie Facebook beispielsweise liegen zwischen zwei Polen. Den einen strikt inhaltsneutralen Plattformbetreibern, die nur die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit andere ihre Meinung kundtun können, und die publizistisch arbeitenden Medien. Und je mehr Facebook oder die Intermediäre eben filtern, selektieren, desto eher ist es berechtigt, sie so zu behandeln und so zu bewerten wie Medien. Aber deswegen ist es noch nicht etwas Schlechtes. Wie schon gesagt, die Selektion ist das tägliche Geschäft, das tägliche Brot von professionellen Medien. Also das muss man auch erstmal so zur Kenntnis nehmen, aber für die Regulierung ist das dann sicherlich, könnte es dann ein Unterschied sein. Aber ich will jetzt gar nicht im Einzelnen eingehen, sondern Sie beide gerne einmal fragen. Filterblasen. Da stellt sich dann ja für den Staat immer die Frage, müssen wir da irgendetwas machen? Da ist an Sie jetzt die Frage, ob und inwieweit Sie die Nutzer befragt haben, ob Sie es wünschen, dass Sie selbst den Newsfeed, die Algorithmen mit beeinflussen können. Denn in der individualisierten, personalisierten Informationszuführung liegt der erst einmal, kann für den Einzelnen erstmal ein großer Vorteil liegen. Ich glaube, es gibt gar keine Alternative mehr angesichts der Informationsvielfalt, auch zu selektieren. Und wenn der Einzelne das mitsteuern kann, dann ist das aus Sicht eines individuellen Menschenbildes, und ich glaube, das ist das Bild unserer Gesellschaft, unserer freien Ordnung, etwas Positives. Deswegen die Frage, wird das gewünscht aus Nutzerperspektive? Wird es praktiziert, dass man in den Algorithmen reingeht? Man kann das ja ankreuzen, den Newsfeed kann man jetzt schon beeinflussen. Werden noch gesteigerte Selektionsmöglichkeiten durch den Nutzer gewünscht?
Okay, fragen wir Sie beide.
Ja, ich glaube, auf alle Fragen kann ich nicht antworten. Ich Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt den Advocatus Diaboli nochmal, also den nochmal ging. Ich einfach dazu was. Also es ist richtig, dass Echokammern und Filterblasen eben auch, dass wir das auch aus Zeiten vor Facebook etc. kennen, weil nicht jeder, der die Taz liest auch die FAZ und so weiter und so weiter. Das ist auch notwendig, dass wir, also es sprechen sehr viele auch psychologische, kognitive Mechanismen dafür, dass wir auswählen müssen und dass wir das auch teilweise eben habitualisiert tun und nicht jedes Mal neu entscheiden. Ich glaube, das Gefährliche bei den, sagen wir mal, an den Echokammern oder das Risiko bei den Echokammern ist, wenn in diesen Echokammern das Echo, also das sich Verstärkende zu tragen kommt und Menschen sich in ihren Meinungen nicht nur bestärken, sondern möglicherweise auch radikalisieren. Das ist das hattest du jetzt so nicht erwähnt, aber das ist ja das, was wir an den Echokammern eigentlich so gefährlich finden, dass da Menschen sich immer weiter hochschaukeln, also ob das nun Pegida ist oder eben die Verschwörungstheoretiker, die sich in immer abstruseren Welten dann verstricken und Menschen dann, wenn sie das über einen längeren Zeitraum gemacht haben, auch sozusagen verlernen, jetzt mal umgangssprachlich gesagt, überhaupt noch mit widerstreitenden Informationen umzugehen und die gar nicht mehr, also die wirklich dann nicht mehr zur Kenntnis nehmen, weil dann haben wir es mit, also aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht, tatsächlich mit einem Problem zu tun, wenn wir sagen, unsere demokratische Gesellschaft beruht darauf, dass Menschen in der Lage sind, Argumente für bestimmte Positionen abzuwägen, vielleicht auch ihre eigene Meinung zu artikulieren, sie mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Wenn wir sagen, das ist eine Kompetenz, die wir als Bürger in der Demokratie können sollten und diese Echokammern erst manchen, wie gesagt, einem kleinen Teil der Leute möglicherweise aberziehen, dann würde ich das für problematisch halten.
Wollen Sie noch was dazu ergänzen?
Kann ich so komplett unterstützen. Also es ist auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist ja der Punkt, was passiert in diesen einzelnen Echokammern und wie weit geht diese Segmentierung oder Radikalisierung? Ja? Und das ist das, was die Studien aus den USA zeigen, weil da diese Spaltung in politische Lager viel, viel extremer ist. Wir in Deutschland sind da noch nicht so weit, Gott sei Dank. Aber in den USA kann man das viel, viel stärker zeigen. Ja? Und wirklich die letzte Stufe wäre, dass wirklich jeder nur in seiner Echokammer so ein, ein eingeschränktes Weltbild hat und dadurch ja gar nicht mehr andere Informationen aufnehmen kann. Das ist ja, glaube ich, das Problem.
Vielleicht noch die Frage, die ja auch noch gestellt worden ist, inwieweit ein Bedürfnis ist, von Seiten der User Algorithmen selbst mitzubestimmen. Wurde das abgefragt? Können Sie dazu was sagen?
Wir haben es nicht explizit abgefragt. Wir haben uns mit den Menschen darüber unterhalten, wie sehr sie eigentlich solche Effekte wahrnehmen. Also das personalisiert wird, Namen die Leute war, vor allem im Umfeld der Werbung, hatte ich Ihnen ja gezeigt, dass ihr eigenes Nutzerhandeln zum Beispiel auf Facebook einen Einfluss darauf hat, dass ihr Facebook-Feed so aussieht, wie er tut. Und die meisten haben gesagt, das ist eigentlich ganz furchtbar, das ist nur noch Trash. Aber dass sie selber dafür mitverantwortlich sind, weil Facebook ja sich also sozusagen mit einbezieht, was sie früher geliked haben, das haben ganz wenige nur oder haben viele nicht reflektiert. Mhm. Also da wäre auch Medienkompetenz eigentlich noch gefragt.
Wir haben das in der früheren Studie zu Suchmaschinen untersucht und Personalisierung ist eigentlich ein Tool, was sehr als hilfreich empfunden wird von den Nutzern. Also das finden sie gut, weil dann kriege ich ja die Informationen, die ich suche. So war das bei der Suchmaschine Google.
Okay, noch eine Frage, sonst hören wir an der Stelle auf. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Dr. Schmidt, bei Frau Dr. Stark. Dankeschön für Ihren Input.